To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Hallo Christian.
Hallo Björn. Und heute sind wir mal wieder zu dritt, denn wir sagen Hallo Jan.
Ja, hallo Christian, hallo Björn, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Du warst ja schon zu hören in der Railroad Tycoon-Folge, da hast du die zusammen mit Björn gemacht, da war ich nicht dabei. Das heißt,
du hast dich gedrückt, ja.
Habe ich mich gedrückt, genau. Ja, heute das erste Mal in dieser Konstellation hier zu dritt und ja, wie die Hörer das schon, man kann jetzt nicht sagen gewohnt sind, aber schon das Öfteren erlebt haben, Staffelabschluss ist bei uns gerne mal ein Gast dabei. Deswegen.
Ja, nicht immer, aber gerne gesehen.
Genau.
Ja, ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir heute sprechen möchten.
Nee, noch nicht.
Und zwar Murder on the Mississippi.
Das klingt vielversprechend.
Ja, genau. Die Abenteuer des Sir Charles Foxworth.
Ja, genau. Ja. Und ja, wir haben natürlich auch eine Packungsrückseite mit Text. Allerdings konnten wir die Originaldeutsche nicht finden. Deswegen haben wir eine übersetzte englische Version. Aber mal gucken, welche lustigen Übersetzungsfragmente da drin sind.
Oh ja, da haben wir ja immer tolle Erlebnisse. Obwohl die letzten waren ja relativ brauchbar.
Wir probieren es mal. Es ist nur ein einfaches Zugticket nach Virginia City. Es konnte nicht allzu wichtig sein. Oder könnte es? Ihre dreitägige Reise nach New Orleans beginnt etwas außerhalb von St. Louis und endet, wenn man den Mörder erwischt. Oder wenn der Mörder dich erwischt. Hinter jeder Tür verbirgt sich etwas anderes, ein anderer Charakter, ein anderes Beweisstück, eine andere Art von Gefahr. Sie haben nur 3 Tage Zeit, um diese kaltblütige Kapriole aufzudecken. Und nur 3 Tage, um nicht das nächste Opfer zu werden. Hinweise? Oder nur Lockvögel? Sie sind nicht einmal sicher, ob das Opfer erschossen wurde. Konnte so ein listiger Mörder so nachlässig sein? Sie schimmern, sie funkeln, sie leuchten. Können Sie helfen, diese verworrene Geschichte aufzuklären? Wird dieser Schlüssel Hinweise auf das heimtückische Verbrechen enthüllen? Der weltberühmte Detektiv. Begleiten Sie den weltberühmten Ermittler Sir Charles Foxworth und seinen treuen Diener Regis Phelps auf diesem wunderbar mörderischen Flussbootabenteuer. Spazieren Sie auf allen 4 Decks der aufwendigen Delta Princess. Entdecken Sie, wer oder was sich hinter ihren 29 Türen verbirgt. Treffen Sie 8 faszinierende Mitreisende und hören Sie 8 ebenso verwirrende Alibis an. Es gibt eine dreckig reiche Witwe, einen bewaffneten Philanthropen, eine sexy, nicht ganz so südländische Schönheit, den ehrenwerten Kapitän und sein fleißiges Besatzungsmitglied, um nur einige zu nennen. Sammeln Sie Hinweise aus Gesprächen, hinter verschlossenen Türen oder fast überall auf dem Schiff. Versuchen Sie dann, sie alle zusammenzusetzen, um das Geheimnis des Mordes auf dem Mississippi zu lösen. Ja, das war die Packungsrückseite. Verspricht einiges, ein spannendes Krimi-Abenteuer.
Ja, oder etwas zum Verzweifeln. Das wird auch leicht angedeutet.
Das stimmt wohl.
Ja, dieses Mal hat uns der Jan, so wie der Philipp auch schon mal bei StarCraft, ein bisschen bei der Recherche unterstützt.
Ja.
Also beziehungsweise mich, weil Christian macht ja nichts.
Ich mach das ja nicht.
Der erzählt ja nur und liest hier ein paar Texte vor. Nein, Spaß beiseite. Aber Jan hat uns ein bisschen unterstützt, deswegen hat der Jan jetzt auch mal den Vorzug, uns zu erzählen, wie denn hier so Fakten, wie die Faktenlage denn
ist. Wie ist die Faktenlage, Jan?
Ja, die Faktenlage ist halt, dass dieses Spiel 1986 veröffentlicht wurde auf dem C64 und auch auf dem Apple II. Auf dem NES kam es dann auch raus und im MSX 1987, das war dann die japanische Version, entwickelt von Activision und für den C64 und den Apple II. Für die japanische Variante, die Konsolen, war es dann Jaleco Limited. Und ja, das handelt sich hierbei halt um ein Abenteuer, Point-and-Click-Grafik-Abenteuer, würde ich sagen. Mhm. Und ja, das war so, das ist so der Anfang für die Fakten, würde ich sagen.
Ja, ja, genau. Also, wobei es ist ja eher in der Region der Grafik-Adventure. Point-and-Click trifft in dem Fall nicht ganz so zu. Aber ja, ne, so grundsätzlich, ja, die MSX und NES-Variante waren ja japanische.
Ja.
Da haben wir ja auch jemanden in der Runde, der diese besagte japanische Version auf dem NES tatsächlich jetzt mal nachgeholt hat und auch mal sein Japanisch ein bisschen, das Angestaubte genutzt hat.
Richtig, da erzähle ich gleich gerne noch was dazu.
Genau.
Wir können ja erstmal noch kurz sagen, wie teuer war das Spiel damals zur Markteinführung?
Genau, das hat ja der Jan auch herausgefunden, dass die C64 und die Apple-Variante so um die 59 D-Mark gekostet haben.
Ist ja überschaubar.
Also bei dem Medium haben wir auch nichts ganz Unerwartetes. Wir haben Disketten natürlich und Module. Gesteuert wurde tatsächlich mit einem Joystick, also das Spiel wurde komplett auf dem C64 mit einem Joystick gespielt. Und gab es auch, zumindest natürlich in den Varianten der Heimcomputer, auch in verschiedenen Sprachen. Und das haben wir ja bereits erwähnt, nur spezielle Versionen für NES und MSX sind dann japanisch erschienen. Ja. Und tatsächlich auch nie auf Englisch gemacht worden, warum auch immer.
Warum auch immer, ja, weiß man nicht genau.
Genau.
Dann könnten wir mal rübergehen zu den Credits. Wen haben wir denn alles mit an Bord? Wer hat das Spiel hauptsächlich entwickelt, entworfen?
Ja, genau. Also wir haben einmal den Designer, der auch vorne auf dem Cover genannt wird. Das ist Created by Adam Bellin. Also Designer des Spiels war dann eben dieser Adam Bellin, der auch an der Umsetzung zu Ghostbusters für C64 mitgearbeitet hat, sowie für die Umsetzung von Ghostbusters auf Atari 2685 und dann später auch eine PC-Booter-Variante. Das sind dann halt selbst startende Programme auf dem PC, die kein Betriebssystem benötigten. An diesen drei Ghostbusters-Spielen war er beteiligt und hat dann 94 auch an einem EA-Spiel NBA Live 95 mitgewirkt.
Ja.
Für Mega Drive. Und das haben der Christian und ich ja auch schon besprochen. Aber die 96er-Variante.
Genau.
Aber vielleicht ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Ja, und hat dann später auch noch so bis 98 an den PGA-Tour-Golfspielen bei EA mitgewirkt.
Mhm. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen was zur allgemeinen Story, wie es dazu gekommen ist.
Genau, also es ist so, wir haben hier noch eine Person, die sich um die Story gekümmert hat.
Ja.
Das ist dann dieser Rob Swigart.
Ja, und der sozusagen, das war seine Idee. Und der hat vorher an Hacker mitgearbeitet, auch von Activision oder für Activision.
Ja, auch für zahlreiche Systeme erschienen, dieses Spiel.
Genau, und dann hat er noch auch das Konzept entworfen für Portal. Das gab es dann 86 für C64 und später auch für andere Systeme.
Genau, auch für zahlreiche Systeme erschienen. Ja, dann haben wir noch die Grafikerin, die Hillary Miles oder Mills. Da hat die Grafik halt für Murder on the Mississippi gemacht, hat aber auch hier schon mit Adam Bellin zusammengearbeitet vorher, nämlich bei Ghostbusters.
Mhm.
Hat hier auch Grafiken entwickelt. War auch dann wiederum mit Rob Swigart in Hacker im Team. Und hat da mitgewirkt, also da gab es schon ein bisschen was. Ja, der wahrscheinlich bekannteste Titel von ihr, zumindest was die Grafiker-Vita angeht, dürfte dann die Amiga-Version von Little Computer People sein.
Hm, auch interessant.
Das ist auch ein sehr interessanter Titel. Ja, und später, aber auch dann eher so als Teil eines sehr viel größeren Teams, war sie an SimTown beteiligt. Das kennen, glaube ich, der Jan und ich, das Spiel der Christian, glaube ich, nicht so wirklich. Ja, genau.
Wer hat denn die Musik gemacht? Da haben wir doch auch jemanden.
Ja, da haben wir den Ed Bogart, der hier die Musik gemacht hat für dieses Spiel. Und die bekanntesten Projekte vor Murder on the Mississippi dürften dann Hardball und Law of the West gewesen sein. Er hat noch ein paar andere begleitet. Aber das sind so die man, glaube ich, auch hier durchaus kennen könnte.
Ja. Ja.
Und später hat er dann noch so ein paar Tetris-Umsetzungen an Apple IIGS und Atari ST und auch an Super Tetris für DOS und Mac gearbeitet, aber auch immer wieder kleinere Projekte dazwischen gehabt und ist das letzte Mal aufgetaucht bei Gran Turismo 4. Hört sich jetzt erstmal groß an, aber er hat sich hier nur um die italienische Sprachumsetzung gekümmert. Also nichts ganz Wildes.
Ja, interessant wird ja die deutsche Übersetzung des Spiels.
Ja, genau, da kommt nämlich ein alter Bekannter wieder zum Vorschein, beziehungsweise genau genommen tritt er hier das erste Mal so in Erscheinung. Mhm. Nämlich der Boris Schneider, heute ja Boris Schneider-Johne, hat damals, als er noch bei der Powerplay tätig war, schon an der Übersetzung von Activision's Murder on the Mississippi angefangen und hat hier tatsächlich, ja, weil er keinen direkten Zugriff auf den Quellcode hatte, ja, sozusagen über einen Hex-Editor das Spiel gehackt und dann angefangen, die Übersetzung zu machen. Und das war so, es gilt so allgemein so eher als die erste Übersetzung, deutsche Übersetzung für Computerspiele. Ja, und dann später wissen wir ja auch, wir haben ja schon Maniac Mansion und Zack McCracken besprochen und das spätere The Secret of Monkey Island, aber er hat ja auch viele andere Spiele.
Ja, da brauchte er dann keinen Hex-Editor mehr, da durfte er mit
ja, richtig, genau. Und das waren ja auch dann alles LucasArts-Projekte, also war dann ja auch Teil des LucasArts-Teams. Ja, würde ich mal sagen, springen wir mal ins Spiel rein. Spiel startet, ja, für ein C64-Spiel relativ interessant mit, ja, erstmal so einem schönen Startbildschirm. Mhm. Von also so einer Art Cover und wechselt dann, das ist also eher so zur Überbrückung der Ladezeit, wechselt dann auf ein schönes Bild, wo man dann diesen Raddampfer sehen kann.
Ja, und da haben wir jetzt hier auch aus dem Intro, könnten wir einfach mal den Text auch nutzen, um nochmal ein bisschen ins Spielgeschehen einzusteigen. Dann würde ich einfach mal mit vorlesen, oder?
Ja.
Gut, da heißt es, an Bord des Raddampfers SS Delta Princess Richtung New Orleans befindet sich Sir Charles Foxworth, der bekannte Detektiv, unter den Passagieren. Zusammen mit seinem Diener Regis unternimmt er eine Entdeckungsreise erster Klasse auf den weiten Wassern des Mississippi-Flusses. Ein milder Tag im Juni, eine warme Böe lässt die Wimpel an Deck flattern, der Motor schnauft leise und beruhigend, alles ist ruhig in der kleinen abgeschlossenen Welt des Schiffs. Wer würde schon so etwas wie Mord an einem solchen Tag vermuten? Sir Charles ahnte nicht, als er in seiner Kabine ankam, dass schon bald seine Auffassungs- und Kombinationsgabe bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit strapaziert werden würden, um die schrecklichen Ereignisse an Bord des Schiffes zu klären.
Ja, und das ist im Prinzip dieser Startbildschirm. Mhm. Klickt man von hier aus weiter, der ist auch relativ schön untermalt, soundtechnisch, dieser Bildschirm. Ja, auf jeden Fall, wenn man dann dort weiterklickt, dann startet man praktisch mit den beiden Detektiven in einem Zimmer. Das ist ihre Kabine.
Ja.
Und,
in einem Doppelbett.
Mit einem Doppelbett, Hochbett. Doppelstockbett ist das. Unten drunter eine Schublade. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Vielleicht kommt da noch ein drittes Bett raus. Wer weiß. Ja, und man sieht einen Koffer, man sieht einen Tisch mit einer Kanne drauf, einen Sakko oder eine Jacke, die da aufgehangen ist, eine Lampe sieht man. Mhm. Ja, und dann die Wände. Das hat so ein bisschen was Dreidimensionales. Hat man zumindest versucht.
Ja. Ne? Genau. Hat es ein bisschen angedeutet, ja.
Genau. Der Bildschirm ist zweigeteilt, also man hat immer ungefähr die Hälfte, wo dann der Text, den der Christian eben auch vorgelesen hat, so erscheint. Mhm. Und auch die Funktionalitäten werden unten im unteren Teil des Bildschirms dargestellt und die obere Hälfte ist für die Grafik tatsächlich da. In der Grafik kann man eben, ja, haben wir ja auch schon mal gesagt, ne, Point and Click ist es nicht so ganz. Vielleicht aber auch ein Stück weit doch, ist so die halbe Wahrheit. Denn mit dem Joystick bewegt man die beiden Figuren. Die laufen aber auch immer aneinander gekettet zusammen.
Es ist quasi ein Point and Fire.
Point and Fire, genau. Wobei man halt eben, das ist ja das Merkmal des Point and Clicks, dass ich da hinklicke, wo die in der Grafik, wo ich das Männchen hinhaben will. Und das ist hier noch nicht ganz so, aber man steuert halt über einen Joystick und das ganze Spiel wird über den Joystick gesteuert.
Ja.
Genau. Ist grafisch recht nett gemacht. Ich fand es damals sehr imposant auch. Fand das sehr schön.
Ja, ich fand
es auch.
Das ist
ja ein Spiel, aber, darf man ja nicht vergessen, es kam ja vor Maniac Mansion, das ja total geflasht hat, aber das ist so einer meiner ersten Grafik-Adventure, die ich damals kennengelernt habe. Ich denke für euch auch, oder? Ja. Oder hat das einer nachher kennengelernt? Ja, Jan bestimmt nicht, weil wir waren ja immer zeitlich relativ ähnlich unterwegs, ne? Ich habe ja viele Sachen von dir und du von mir. Und daher denke ich mal, waren wir ja gleich unterwegs, ne?
Ja, das habe ich auch auf jeden Fall vor Maniac Mansion gespielt.
Ja, ich
das
auch.
Weiß ich noch.
Ja,
genau. Also das ist schon so in diesem Genre so, glaube ich, das erste Spiel tatsächlich, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall recht interessant. Man startet halt in diesem Raum und da ist ja noch nichts passiert.
Da ist noch nichts passiert. Was macht man denn dann eigentlich?
Wie ja, man kann ja anfangen, den Raum zu durchsuchen. Ne? Also Klassiker bei diesem Spiel ist es erstmal vors Bett zu latschen.
Ja, ich glaube, so diese Kollisionsabfrage war ein bisschen schwierig.
Nervig. Ja, genau. Ja. Also, das war etwas schwierig. Ja, also man kann diesen Raum durchsuchen. Es wird ja auch nochmal ein Text angezeigt. Vielleicht möchtest du nochmal vorlesen, ja, dass wir da nochmal den auch noch mitnehmen.
Da gibt es noch ein bisschen Dialog zwischen den beiden. Kann ich gerne vorlesen. Reggie, sagen Sie, welcher Tag ist heute? Nun, Eure Lordschaft, ich glaube, es ist Mittwoch. Das bedeutet, dass wir in der Nähe von Memphis sind, wenn der Fahrplan stimmt, oder? Ja, Euer Lordschaft, das ist völlig richtig. Nun, Regis, dann bleiben uns noch 3 Tage bis New Orleans. Das war eine meisterhafte Schlussfolgerung, mein Lord. Doch nicht so viel Lob, Regis. Ja, Euer Lordschaft. Dann lassen Sie uns mal einen Spaziergang an Deck machen und unsere Mitreisenden besuchen, Regis. Genau, und dann, dann kann man sich erstmal also frei bewegen, ne?
Wohl bemerkt für unsere Zuhörer, das waren jetzt praktisch 2 Bildschirme, weil so viel Text passt dann doch nicht da rein. Das war eher so die Basic-Textgröße ungefähr, ne? Mhm. Und das waren jetzt dann sozusagen 2 Bildschirme, also es wechselt dann nur der Text, wenn man dann nochmal Feuer drückt.
Genau, und dann kann man sich frei bewegen und kann erstmal erkunden. Ja. Wir sind ja auf diesem Mississippi-Dampfer, das heißt, der hat, wie auf der Packungsrückseite zu lesen, ja diverse Zimmertüren.
Ja, man wird dann relativ schnell feststellen, dass viele Türen zu sind, ne?
Die sind verschlossen, ja.
Genau.
Wir wollen jetzt natürlich nichts vorwegnehmen, aber es gibt auch, das kann man ja sagen, man kann in diesem Spiel ja auch den Bildschirm tot erleben.
kann ist gut. Man erlebt auch man wird ihn unweigerlich sehr häufig erleben, ja, genau. Das ist ja einer der Frustrationsfaktoren dieses Spiels.
Ja.
Und genau. Also im Prinzip, man hat ja immer noch nicht so richtig ein Ziel vor Augen.
Nee, noch nicht.
Weil man hat ja noch nichts entdeckt und das ist ja halt das Thema. Und ich sagte ja auch nicht umsonst, die meisten Türen sind abgeschlossen, denn es gibt eine Türe, die nicht abgeschlossen ist. Oder, Jan? Was passiert denn dann?
Ja, also wie ja gerade schon angesprochen, haben die sich ja quasi dann in ihrer Kabine gerade eingetroffen und wollten dann jetzt einen kleinen Spaziergang auf Deck machen und die Mitreisenden begrüßen. Das heißt, man geht dann aus dem Zimmer wieder raus und findet sich auf der Reling draußen wieder. Und von da kann man dann eigentlich frei entscheiden, in welche Richtung man geht. Der Clou an dem Ganzen ist, dass das ja man immer nur eine Etage sieht. Man kann aber auch auf die andere Seite gehen, wo quasi auf der einen Seite die geraden Zimmernummern sind und auf der anderen Seite die ungeraden. Mhm. Das kann man allerdings nicht unbedingt sofort so ersehen, dass man da auf die andere Seite quasi gehen kann, weil da muss man hinten an die Ecke vom Schiff gehen, dann kann man die Seite wechseln.
Stimmt, ja.
Dann fängt man halt an und geht da auf der Reling vielleicht direkt zur nächsten Tür, die daneben ist, und klopft mal an und schaut, ob man reinkommt.
Genau.
Und dann entdecken wir etwas.
Man kann, wenn man das richtige Zimmer in Anführungsstrichen gefunden hat, eine Leiche entdecken.
Oh.
Ich glaube, da gehen wir nicht zu weit, das zu verraten, aber das ist ja auch klar anhand des Spieltitels zu erkennen.
Ja, genau.
Das kann ich auch mal kurz vorlesen, was da dann in der Spielszene steht. Das ist eigentlich auch ganz nett gemacht.
Ja.
Regis, sehen Sie nur. Ja, Milord, da schläft einer. Ja, er schläft auf dem Boden, Regis. Etwas seltsam, nicht wahr? Sicher, Milord, aber hier stimmt etwas nicht. Worauf wollen Sie hinaus, Regis? Sehen Sie doch, eine Blutlache, Milord. Ja, dort ist eine Menge Blut. Regis, vielleicht ist er tot. Vielleicht war es Mord, Milord. Vielleicht, aber auf jeden Fall stimmt hier etwas nicht. Wir müssen ihn identifizieren. Milord, gehen Sie vorsichtiger mit der Leiche um. Das erstmal bis hierhin, würde ich sagen. Da geht ja eigentlich das Abenteuer so richtig los.
Genau, da geht das Abenteuer los. Und da muss man sich halt überlegen, wie gehe ich denn weiter vor? Und das ist halt eben gar nicht so einfach. Ich glaube, die nächsten Schritte, die kann man ja durch die, ich sag mal, das, was der Jan eben beschrieben hat mit den Korridoren beziehungsweise auf der Reling, die ganzen Zimmertüren abzuklappern, da wird man schon irgendwann auf die nächsten Schritte von ganz alleine kommen. Das ist noch relativ einfach und da wird einem auch noch ein bisschen geholfen werden, aber danach wird es etwas dünn mit den Hilfen. Ne?
Ja.
Und der Jan hat das so schön beschrieben, weil das ist tatsächlich so, man hat am Anfang echt das Problem, man hat diese eine Etage und denkt dann, okay, hier ist Ende, das geht nicht weiter. Das ist auch mir passiert, aber wir waren ja noch recht klein, kommt man ja nicht drauf, aber irgendwann kommst du drauf, ach ja, wenn ich da hinten, da geradeaus, dann komme ich auf die nächste Höhe oder du hast auch diese Treppen, die einen ins nächste, auf die nächste Etage, Ebene ja, bringen. Und wenn man das mal durchforstet, wird man halt auch irgendwann eine Captain's Kajüte finden oder auch ganz unten einen Maschinenraum. Mhm. Und man hat eben zwei Höhen, Ebenen, wo man Kabinen finden kann.
Genau.
Das ist recht interessant. Und es stimmt ja auch, das war auch super erklärt, auf beiden Seiten ist, wie man es bei deutschen Straßen auch kennt, auf einer Seite gerade Nummern, auf der anderen Seite ungerade. Und das ist halt auch immer geil, wenn man dann, also selbst wenn man jetzt eine Komplettlösung hätte, dann verzweifelt man da auch schon, weil du hast ja auch Ladezeiten, die nicht unerheblich sind bei dem Spiel. Und wenn man dann wirklich dann merkt, oh, jetzt muss ich aber auf der ungerade Seite. Oh, scheiße. Ja. Und das kann halt alles so passieren. Das sind so ein paar witzige Sachen. Ne? Aber ich denke, wir erzählen dann jetzt nicht großartig weiter von der Story her, ja, sondern vielleicht nur ansatzweise so ein paar Erlebnisse, die wir in dem Spiel gemacht haben, die wir ja alle hatten. Und
wir können noch so ein bisschen auf die Spielmechanik eingehen. Es gibt ja so ein paar Besonderheiten. Das ist, man hat hier ein Notizbuch, was man mit sich führt und man kann halt, also man trifft natürlich im Laufe des Spiels auf verschiedene Figuren. Man kann mit denen sprechen und man kann dann eben Sätze ins Notizbuch übertragen. Und mit diesem Notizbuch, das ist wirklich sehr elementar, muss ich dann andere Gäste, Passagiere da auch konfrontieren, um halt irgendwie diesen Mord aufzuklären. Und da hat der Jan auch nochmal rausgefunden, da gibt es durchaus eine Problematik mit diesem Notizbuch.
Ja, und zwar habe ich dann festgestellt, dass man wohl sehr genau herauslesen oder herausschreiben musste, welche Satzteile man dann braucht, um im Spiel weiterzukommen. Wenn man das irgendwie ein Wort weggelassen hat oder vielleicht zu viel, dann ging es, glaube ich, nicht weiter. Und dann hatte man tatsächlich so eine Art Dead End. Das heißt, dann war das Spiel eigentlich gelaufen, weil man nicht weiter ermitteln konnte.
Ja.
Das gab dazu aber auch keine Hilfe oder irgendwas. Das musste man sich alles wohl selber rausklamüstern. Und ich weiß nicht, ob es im Handbuch vielleicht ein bisschen eine Hilfe dazu stand, aber für die damalige Zeit, wir waren ja alle noch recht jung, war das schon eigentlich fast unlösbar, dann die richtigen Worte rauszunehmen. Weil ich selber kann mich daran erinnern, ich habe unheimlich viel da an Informationen rausgenommen, die eigentlich überhaupt nicht notwendig waren.
Ja, und das Notizbuch war ja auch begrenzt, man konnte nicht komplett übertragen.
Ja, das war, glaube ich, nur eine Zeile oder sowas. Das war
und was halt auch gemein ist, wenn du halt so einen Moment erwischt hast, du merkst ja gar nicht, dass es aufgrund dessen jetzt nicht weitergeht, sondern
deswegen ist es irgendwo dann doch ein Dead End, weil man, klar, man kann es ja umschreiben, aber du weißt ja nicht mehr oder kommst nicht mehr an den Text. Ne? Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und das ist eine Problematik gewesen in dem Spiel, dass man einfach irgendwann nicht mehr genau wusste, wie es denn jetzt weitergehen sollte. Man darf halt bei uns nicht vergessen, dieser zeitliche Kontext, unser Alter, wir haben das recht früh gespielt, praktisch fast als es auf dem Markt war, zumindest als deutsche Version, haben wir das alle irgendwie bekommen. Ne? Und das war dann natürlich super schwierig. Hat anfangs tatsächlich Spaß gemacht und wir haben das alle auch bestimmt mehr als nur einmal im Laufwerk gehabt. Mhm. Aber durchgespielt, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe es irgendwann mal, aber nicht damals. Da habe ich es nicht durchgespielt. Das war einfach für uns zu schwer. Ich habe ja viel mit meinem Bruder da gespielt und das hat nicht so gut geklappt. Ja, und neben dem, ich sag mal, diesem Dead End gab es auch so richtige Tode.
Die gab es. Da gab es ein paar gemeine Zimmer, oder Jan?
Ja. Es gab da Zimmer, wenn man da reingegangen ist, dann kam einem mal so unverhofft plötzlich was entgegengeflogen, was ja wie so ein Messer aussah. Das wurde im Spiel als Geschoss betitelt. Ja, zum großen Glück ist man reingegangen und hat das Messer abbekommen, weil man einfach nicht wusste, was man jetzt machen soll, weil das sehr schnell geht.
Ja.
Der Trick ist halt einfach dabei, dass man dann sehr schnell irgendwie nach unten ausweichen muss, dann fliegt das Geschoss vorbei. Aber bis man das rausgefunden hat, ist man dann schon öfters umgefallen.
Also doch ein Action-Adventure.
In gewisser Weise schon.
Ja. Und dann gibt es noch eine andere Falle, und zwar gab es Zimmer, wo man reingegangen ist, da war, glaube ich, der Boden morsch oder es kam eine Planke von oben runter gesegelt. Ja. Da musste man, glaube ich, auch ganz am Rand irgendwie langlaufen, um da diesem zu entgehen.
Mhm. Ja, also eigentlich konnte man dieser Thematik nur ausweichen, indem man viel gespeichert hat.
Das war ja, hier.
Dann konnte man nämlich durchaus weitermachen. Aber das kam so häufig und gefühlt unvermittelt vor. Mhm. Das hat dann weniger Spaß gemacht bei dem Spiel.
Ja.
Und in späteren Spielen, weil wir sind ja alle eher so die LucasArts-Fraktion, da kannten wir das ja gar nicht mehr so, dass es sowas Fieses, Gemeines gibt. Aber zur damaligen Zeit war das natürlich durchaus normal. Ne? Genau.
Ja.
Ja, ansonsten hätten wir natürlich noch so ein bisschen, ja, die beiden Charaktere, ja klar, die sehen im Spiel zwei Personen sehr ähnlich, die wir alle kennen. Ne? Also wir haben ja hier diesen Regis und wir haben den Charles. Und der Charles erinnert volle Kanne an Sherlock Holmes. Und der Regis, der sieht nicht nur so aus, der erinnert halt volle Kanne dann auch an den Dr. Watson. Ne?
Richtig, ja.
Ja, das ist schon so offensichtlich, ja. Aber keine Ahnung. Weil Lizenzgebühren gibt es doch für diese Reihe gar nicht. Das ist doch, glaube ich, alles so alt, dass das.
Ja,
meine,
das.
Aber vielleicht wollte man das auch gar nicht machen.
Ich glaube, ich wollte mal einfach da sein eigenes Ding machen und ja.
Ja, genau.
Aber die Anleihen sind klar erkenntlich.
Die Anleihen sind klar.
Ja.
Genau. Im Übrigen hatte ich auch noch was gefunden. Das nehme ich gerade mal vorweg, bevor wir da ein bisschen weitergehen.
Mhm.
Und zwar ist das Spiel 86 auch schon mal in der Happy Computer erwähnt worden, nämlich in der 386 auf Seite 10. Und da wurde von einem zweiten Spiel wie Portal gesprochen, namens Riverboat.
Mhm.
Und Riverboat war aber dann nachher Murder on the Mississippi.
Ja.
Ist mal so ein recht interessant, ich habe es uns auch mal rausgezogen von der Zeitschrift, ist dann schon interessant, dass man mal so frühe, das war ein Messebericht aus Amerika, so Messeberichte liest, wo dann solche Sachen auch drin vorkommen.
Man hat es als man hat es dann auch als Mystery Adventure betitelt.
Ja, ein Mystery Adventure. Ja,
und es war tatsächlich neu, jetzt nicht über eine Tastaturkombination oder Tastaturbefehle zu steuern, sondern eben immer ein Joystick.
Ja, zumindest für die deutsche Brille, sage ich mal, war das so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das andere Spiele auch vorher schon mal gemacht haben, aber da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal darauf zurück.
Genau.
Ja, habt ihr sonst noch was Trivia-mäßiges hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, es ist auch inhaltlich, erinnert so ein bisschen an Mord im Orient Express. Es ist halt jetzt kein Zug, sondern ein Schiff oder ein
Mississippi-Dampfer. Eine andere Location, ja.
Genau, aber so vom Setting her, ich glaube, das ist dann schon vergleichbar.
Ja,
tatsächlich.
Ist auch irgendwie recht cool gemacht, weil du kannst ja auch nirgendwo anders hin. Das ist also technisch, ist das natürlich perfekt für die damalige Zeit. Und das sage ich auch, es ist halt cool mit diesen Zimmern und es ist alles überschaubar und nicht so weit auseinander. Man kennt ja auch Adventure, wo man immer so weit laufen muss und wechseln und dies und jenes. Das ist natürlich gut, wenn das so ein bisschen komprimiert ist. Ne?
Ja, und wir haben auch schon am Anfang ja darüber gesprochen, dass es auch diese japanischen Versionen gab. Ich habe ja auch eine Version zu Hause jetzt seit einiger Zeit und aber da gibt es ja auch ein bisschen was Trivia zu finden, Jan. Du hast da ja auch ein bisschen recherchiert, explizit zur Famicom, also NES-Version.
Ja, und zwar ist mir dann aufgefallen, dass dieses Spiel wohl in Japan bekannt war als Kusoge, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, bedeutet halt übersetzt ein schreckliches Spiel, was wohl darauf bezogen war, dass man in diesem Spiel ja doch sehr häufig stirbt und ja auch nicht weiterkommt. Und das fanden wohl viele Spieler in Japan als sehr schrecklich. Und daraufhin wurde es dann halt unter diesem Namen etwas berühmt.
Genau, was man natürlich nicht vergessen darf, NES-Speicherfunktion, ne, ist dann natürlich so ein Problem bei dieser Art des Spiels. Und wir kennen ja alle nur so richtig die C64-Variante. Und da konnte man halt speichern.
Genau, also das ist auch wirklich, wo wir jetzt auch hier über das Spiel noch mal im Detail sprechen, das war halt auch was mir aufgefallen ist, dass du halt nicht in dieser NES- oder Famicom-Version speichern kannst und diese ganzen Bildschirmtode eigentlich dich dann ja da heimsuchen und du musst unweigerlich immer wieder von vorne anfangen. Das ist schon, fragwürdig und das hätte man sicherlich anders lösen können, ja, aber
so richtig mal Spaß macht das dann auch keinen.
Ne? Nee, zumal du könntest ja auch schon deutlich weiter gespielt haben. hast schon deine, weiß ich nicht, wie viele Zeit da reingesetzt und dann kommst du in so ein Zimmer oder was, wo dann das Spiel zu Ende ist und du musst da wieder von vorne anfangen.
Ja, das ist schon
kritisch, ja,
muss man sagen. Ja, ist dann wirklich ein legendär schreckliches Spiel, das ist dann einfach. Grundsätzlich sind wir da eigentlich damit durch, weil wir wollen ja natürlich jetzt nichts groß von der Story euch verraten, weil es gibt ja bestimmt noch Leute, die spielen wollen.
Ja.
Haben wir immer wieder bei uns im Podcast. Deswegen gerade bei solchen storybasierenden Spielen immer schwierig. Ich denke, die Grundthematik im Spiel und die Probleme, die es hat, die verglichen mit späteren oder anderen Adventuren aus der Zeit mit Sicherheit doch etwas lästig sind, gerade dieses viele Sterben. Mhm. So eine Sache. Aber naja, gut, dann kommen wir jetzt auf die technischen Fakten zurück. Und schauen uns mal die Grafik so ein bisschen an.
Mhm, gerne.
Genau, dadurch, dass wir ja auch so die Möglichkeit haben, uns natürlich heutzutage mal auch im Bewegtbild eine Apple II-Version anzusehen oder auch eben eine NES-Version oder eine MSX. Ja, man muss mal halt sagen, für mich persönlich muss ich sagen, am detailreichsten und am schönsten finde ich immer noch die C64-Version. Das ist für mich einfach so. Mhm. Aber die anderen waren auch so schlecht gar nicht. Ja, nee. Der Apple II hat halt natürlich ein bisschen Problem mit der Farbpalette, das ist halt klar, ne?
Genau. Also ich fand tatsächlich jetzt, ich kannte ja eigentlich auch nur die C64-Version jetzt dann halt in Vorbereitung auf die Episode dann festgestellt, oh, es gibt eine japanische Famicom-Version, dann habe ich mir die halt organisiert, war ein paar Tage unterwegs und musste auch noch Zoll nachbezahlen und dann ist sie endlich angekommen und da ist mir aber schon aufgefallen, dass sie halt anders, also sieht sehr ähnlich aus, aber sieht schon ein bisschen anders aus. Ich fand tatsächlich die Figuren ganz gut umgesetzt. Im gesamten Setting, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen Gewohnheitsfrage, fand ich jetzt aber auch die C64-Version ganz gut.
Ja, wenn also das war bei der MSX-Version ja auch so, das war etwas detaillierter, muss man sagen. Ne?
Ja, das sieht man an den Screenshots ganz schön, wenn man sich die mal anguckt.
Das sind halt keine Varianten für uns, denn das ist halt ja nun mal japanisch, ne? Und können wir nicht viel mit anfangen. Und die Version gab es ja damals auch hier gar nicht.
Die gab es hier nicht, nee. Ja. Da haben wir auch im Vorgespräch zu dieser Folge auch mal kurz drüber gerätselt, warum man nicht, wenn man dieses Spiel technisch schon umgesetzt hat, warum man nicht dann doch noch eine deutsche oder englische Version irgendwie hier nach Europa gebracht hat auf den Konsolen. Aber vielleicht dann auch aus Mangel dieser Speicherfunktion, die man dann noch nicht drin hatte, hat man vielleicht sich das gespart, wenn es in Japan sich auch nicht gut verkauft hat.
Ja, es war ja auch recht früh. Später wäre es ja dann eher gegangen, ne? Dass man dann sagt, okay.
Das stimmt auch. Es war ja sehr zeitnah tatsächlich. Ne? Ja. Weil jetzt nicht, dass wir das irgendwie erst ein paar Jahre später kommen, sondern wirklich auch im gleichen Jahr.
Nein, wenn es deutlich später hinten dran gewesen wäre, hätte man ja auch eine Speichermöglichkeit technisch umsetzen können. Oder eben, aber das glaube ich, das funktioniert halt nicht wegen der vielen verschiedenen Möglichkeiten, die das Spiel ja auch gibt mit den vielen Kabinen, dass man mit einem Passwortsystem arbeitet. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Ja,
ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also eigentlich vom Optischen her sehen alle Versionen toll aus, sind halt 8-Bit-Varianten und sehen toll aus, klingen auch alle recht toll. Und dann können wir ja zumindest schon mal das Musikstück von der C64-Version nochmal einspielen. Aber auch natürlich, weil wir ja die Möglichkeit jetzt haben, auch vom NES.
Ja, dann Musik ab. Immer direkt wieder im Spiel drin. Ne?
Genau, genau. Ja, es gab auch ein paar Soundeffekte, aber auch hier so eher so ein bisschen rudimentär. So viel gab es gar nicht. Können wir ja dann.
Ja, wir spielen trotzdem mal so ein bisschen was ein, so ein paar kleine Sounds rund um den Dampfer oder in den Zimmern.
Genau. Ja.
Also wie gesagt, die Geräuschkulisse hält sich in Grenzen. Ja. Die Musik wiederum, ja, eigentlich ganz gut gelungen. Man hat so ein bisschen, sagen wir mal, so Themen eingeführt. Also manche Charaktere haben eine gewisse Melodie, manche wiederholen sich dann aber auch.
Ja, ja, also aber manche wiederholen
hat,
sich.
Ja, aber das, man hat auf jeden Fall so ein bisschen so unterschiedliche, ja, Themen da drin, die man immer wieder mal hört. Genau, ganz gut gemacht eigentlich.
Ja, richtig. Ja, von der Steuerung her, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das hat in meinen Augen, weiß nicht, wie es bei euch war, das hat sehr gut funktioniert mit dem Joystick. Ne? War zwar ungewohnt, aber war neu für uns damals. Aber eigentlich ganz cool gemacht.
Mhm.
Ja. Ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, man kam auch manchmal so ein bisschen durcheinander wegen unten Bildschirm, oben. Ne, da so, das war manchmal so ein bisschen irritierend, aber ich glaube, da hat man sich relativ schnell eingewöhnt. Wie war es denn auf dem NES?
Ja, es steuert sich ja gut. Du hast halt keinen Joystick, sondern eben das Joypad quasi mit dem digitalen Kreuz. Funktioniert aber eigentlich ähnlich gut. Also da steuerungstechnisch ist das eigentlich sehr, sehr schön spielbar auf der Konsole, kann ich jetzt nicht anders sagen. Die Probleme, die das Spiel hat, die sind eher woanders. Also
ja,
wir haben schon kurz angesprochen, diese Kollisionsabfrage. Also wenn man manchmal zu nah an einem Objekt ist, dann wird die Spielfigur auch langsam. Also würde sie irgendwie kleben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es auf der C64-Version auch so ist, aber auf der NES-Version ist es auf jeden Fall
ja,
so.
Ja, ich glaube schon, ja.
Das sind so Sachen, die sind ein bisschen nervig. Ja, aber rein so von der Steuerung funktioniert das schon ganz gut.
Genau. Also die Räume sind ja alle recht schön gestaltet, aber da ist halt überall ein bisschen wenig drin. Ne? Das kommt halt auch das. Ja. Aber hat dann halt mehr, sind ja andere Themen, die das Spiel dann eben hat. Aber gestalterisch war das schon ganz in Ordnung. Und die Steuerung, ja, wenn man sie wenn man sie ein bisschen kennenlernt, dann geht das eigentlich ganz gut. Ne? Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Für uns war es mehr oder weniger eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Grafik-Adventure. Das war natürlich nicht generell so, sondern es gab schon 1980 mit Mystery House von Sierra Online, beziehungsweise damals noch Online Systems genannt, die Firma. Das ist einer der ersten, wenn nicht sogar das erste Grafik-Adventure. Und Sierra hat dann auch mit anderen Spielen ihrer Serien noch vor Mörder um Mississippi andere Arten von Grafik-Adventure gebracht. Die waren ja früher eher gepaart mit einem Parser. Das ist ja hier nicht so. Das ist ja, funktioniert ja dann doch etwas anders, das Spiel. Aber ja, das ist halt so eine der Dinge, wo man dann auch mal erwähnen sollte, dass das eben so ist. Und Point and Click, wie gesagt, das habe ich eher so immer verbunden mit den LucasArts-Adventure.
Ja,
da war es ja wirklich so, das haben sie ja mit The Labyrinth auch praktisch fast eingeführt. Da war's, es war ja noch nicht durchgängig so, nur in Passagen und mit Maniac Mansion dann komplett. Ne?
Genau, ja. Also der, können wir nochmal sagen, der große Unterschied ist, dass man eben die Spielfigur direkt steuert über den Joystick oder Control-Pad.
Das ist ja wiederum bei den anderen nicht so, das ist ja dann immer eher indirekt.
Genau, ansonsten würde sie mit dem Mauszeiger sagen, geh jetzt mal dahin.
Ja.
Das machst du ja nicht, sondern steuerst die Figur direkt und kannst dann, wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem Schreibtisch bist oder so, dann kannst du halt sagen, untersuchen.
Ja.
Boah, das geht dann schon, das ist dann wiederum natürlich ähnlich wie bei den Point-and-Click-Adventure. Ne?
Genau, richtig.
Und kann halt eben Gegenstände finden und ja.
Die dann mitnehmen, die Beweisstücke.
Die Beweisstücke, ja.
Genau, die man da drin hat. Ja, da sind wir eigentlich im Groben und Ganzen durch, so mit dem Grundspiel und kommen dann jetzt mal zu den Bewertungen, die der Jan dann natürlich auch gefunden hat. Und
ja,
würde ich direkt mal sagen, da kann er auch mal.
Kann uns mal präsentieren, was er denn gefunden hat.
Was er denn so gefunden hat.
So viel war es nicht. Ne?
Ja, gut, wir haben ja auch gesagt, war ja so Frühzeit und die deutsche Medienlandschaft war da noch nicht so voll mit Zeitungen. Das kam ja dann erst ein paar Jahre später.
Ja, ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal hören, was du gefunden hast.
Ja, ich habe da natürlich die Happy Computer gefunden von 11/1986. Da gab es dann eine Gesamtwertung von 88.
Wow.
Das war für die Zeit oder für die Spiel mit Sicherheit schon eine sehr, sehr gute Wertung.
Mhm.
Ja, und dann habe ich halt in der ASM 686 habe ich dann auch noch einen Testbericht gefunden. Da waren dann Grafik 10 von 10, Sound 9 von 10 und eine Gesamtwertung dann von 7 Punkte von 10.
Auch lustig,
auch,
ne?
Auch okay.
Ja, aber so Grafik so hoch.
Grafik, ne?
Ja, ist schon ein bisschen hoch.
Ja, aber das zeigt ja auch,
und dass
das...
Und vom Sound auch, aber das zeigt halt, dass irgendwie schon gefallen hat.
Für die
hat,
Zeit halt, ja.
Ne? Aber der Rest hat ein bisschen frustriert, ne?
Ja.
Ja, möglicherweise, ja.
Irgendwie schon, ja.
Genau. Aber es gab dann tatsächlich auch internationale Bewertungen natürlich. Es gab ja nicht nur die deutsche Version, die ja, wie wir wissen, durch die Hintertür kam. Da hast du was gefunden aus der Sepp 0886 und da gab es dann immerhin 89%.
Ja. Ja, und dann haben wir noch die Commodore User. Die hat in der 786 80% vergeben.
Ja. Und die Computer Gamer noch, die fällt ein bisschen ab, die Bewertung mit, aber immerhin noch 70% in der Ausgabe 07/1986.
Ja, wobei hier der Score 14 von 20 angegeben wird, das hört sich etwas freundlicher an.
Ja, das stimmt. Aber in Prozent sind es halt
70. In Prozent stimmt das dann schon. Ja, sind nicht viele, aber das ist zu der Zeit gar nicht so ungewöhnlich. Ja, das haben wir häufiger da, ist nicht eben alles so wie bei Jungle Strike, wo wir ganze Bücher nur über die deutschen Bewertungen schreiben können. Mm. Das ist dann schon recht viel gewesen, ja. Aber ja, ein bisschen was ist dabei und da kommen wir eigentlich schon fast zu dem Thema oder wir kommen zu dem Thema, wie ihr dieses Spiel denn seht.
Ja, wer möchte denn anfangen? Ja,
ich würde sagen, der Gast fängt mal an.
Der Gast darf anfangen, genau. Genau. Wie hat dir das Spiel gefallen?
Was wir natürlich erwähnen müssen, wir müssen natürlich hier 5 Sterne vergeben, beziehungsweise wir vergeben, also wir machen eine Wertung in 0,5 Punkteschritten ja. Bis auf 5 Sterne. Das musst du dann natürlich sagen, Jan. Und ja, als ich sag mal, als kleine Anekdote auf das ganze Game hin, sind das halt 5 Messer. Ne?
Das sind 5 Messer, genau. Ja, bin ich mal gespannt. Wie hat es dir gefallen? Wie würdest du es einordnen?
Ja, also ich habe das Spiel ja, ja auch recht früh bekommen und war dann noch recht jung, als ich das gespielt habe. Und das hat mir damals sehr gefallen. Es war natürlich sehr schwer. Ich habe es, wie gesagt, nie geschafft, das Ende oder den Mörder zu finden. An sich hat mich aber trotz des vielen Sterbens in diesem Spiel immer wieder die Motivation gepackt, das nochmal zu probieren. Und deswegen gebe ich da eine Wertung von 4,5 Sternen, beziehungsweise Messern.
Aha. 4,5 Messer, wow.
Ein Messer wird durchgebrochen.
Eins ist im Flug gebrochen. Ja.
Also bei mir ist es sehr ähnlich. Ich sehe es auch so wie der Jan, dass es halt sehr faszinierend war. Man hat es auch öfter mal angepackt und wir haben es auch öfter mal zusammen probiert zu lösen, haben es aber nie hinbekommen. Und das ist halt einer der Faktoren, der mich stört, genau neben dem ganzen Sterben und so weiter. Das ist halt alles nicht so easy und das Spiel hilft auch nicht wirklich viel. Ja, das sah grafisch ganz nett aus, wenn man auch andere Grafikperlen auf dem C64 durchaus hatte. Und ich finde halt, die Sounduntermalung hätte noch ein ganz klein bisschen mehr sein können. Deswegen das alles jammern auf hohem Niveau, aber ich würde halt auch eher zu den 4 Messern tendieren.
Ja, also ich, ja, würde mich da auch irgendwo einsortieren. Also ich habe das auch, wie schon gesagt, vor Maniac Mansion und Co. gespielt. Also so der erste Start in so eine Art von Spiel. Und das hat mich, ich weiß nicht warum, aber auch irgendwie fasziniert. Auch dieses, ja, dieses Setting. Das ist sozusagen ja diese geschlossene Szenerie, dieses Dampf, was ist. Also du kannst dann irgendwo anders hin. Du bist ja wirklich nur da drin. Da ist sozusagen diese abgeschlossene, in sich abgeschlossene Welt in diesem Spiel und ich glaube, das macht es so ein bisschen aus und dann halt diese Referenzen auf diese Krimis und so, die man dann vielleicht schon kennt und deswegen habe ich, auch wenn es frustrierend ist, aber auf dem C64, ja, kannst du immerhin speichern, wie wir gesagt haben, deswegen habe ich das damals ja. Auch wirklich viel gespielt und ja, aber war auch nicht in der Lage, das durchzuspielen, das nicht, aber ich habe das immer wieder probiert und war jetzt halt ein bisschen angefixt, das auch mal auf dem Famicom oder NES zu spielen. Da muss man schon sagen, natürlich schwierig mit der japanischen Sprachversion. Da habe ich dann über Google Lens dann immer die Szenen dann mir quasi übersetzen lassen. Das funktioniert natürlich, aber es ist manchmal ein bisschen fraglich, wie es übersetzt wird. Und das war dann das Spielerlebnis dann nicht mehr so schön, obwohl die technische Umsetzung nicht schlecht ist. Aber das Speichern ist natürlich schon so ein Problem. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, am Ende wären mir 4,5 Messer doch ein bisschen zu viel. Ich tendiere dann doch eher zu den 4. Vielleicht ist jetzt 3,5 wären mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig, aber 3/4 haben wir nicht. Ja, dann gehe ich gehe mit 4. Ich denke, dann
haben da passt das ganz gut, ne? Ja, haben wir ja einen Bereich, schönen Konsens gefunden. Ja. Ja, ansonsten bleibt mir ja gar nichts mehr anderes übrig, als dem Jan zu danken für die Arbeit, die er investiert hat. Das hat mir geholfen in der Recherche für die Colonizations und Konsorten.
Hat so ein bisschen mehr Ressourcen übrig für
Hatte
die
ich ein
anderen.
Bisschen mehr Ressourcen übrig.
Ja, sehr gerne.
Ist ja aktuell alles bei uns ein bisschen eng, aber trotzdem erscheint noch alles pünktlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz wichtig, deswegen da vielen Dank. Und ja, Jan wird auch zukünftig ein bisschen uns unter die Arme greifen. Beziehungsweise hauptsächlich mir, weil Christian, haben wir ja schon gehört, der macht ja nichts.
Macht nichts, gar nichts.
Nein, er hat genug andere Themen und das hilft dann mit Sicherheit auch die Qualität zumindest zu erhalten, die wir bisher hatten in den Episoden. Und ja, vielleicht kommt er ja das eine oder andere Mal dann doch nochmal mit dazu.
Wenn er eh schon inhaltlich dran sitzt, auf
wenn
jeden
er inhaltlich
Fall,
ne? dran sitzt, dann kann er da ruhig das eine oder andere Mal ruhig mit aufkommen, mit dazukommen, aber das wollen wir natürlich auch nicht übertreiben. Haben wir ja auch gesagt, ne? Genau.
Ja, aber sehr gerne machen wir das auf jeden Fall und freuen uns, dass wir ein bisschen Support haben von der Seite aus. Also vielen Dank, Jan.
Ja, gerne.
Ja, und dann hoffen wir natürlich auch, dass es unseren Hörern gefallen hat. Nicht nur diese Episode, sondern die ganze Staffel.
Genau, denn das ist ja die letzte Episode dieser Staffel.
Genau. Mit einem Mordfall quasi geendet.
Ja, mit einem Dead End.
Mit einem Dead End, genau.
Ja, ja, sehr gut.
Genau, aber ja, ich denke, also ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, ich fand eine gelungene Staffel, weil wir so viele unterschiedliche Spiele diesmal dabei hatten. Wirklich eine schöne, bunte Mischung. Wieder ein Gast mit dabei, wie heute. Also mir hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War diesmal etwas stressiger, aber das allein wie wir die Kurve gekriegt haben bei dem ganzen Thema, hat mir sehr gut gefallen und das motiviert dann für die nächste Staffel.
Genau, freue ich mich auch schon drauf. Dann ist Jan sicherlich auch in irgendeiner Form wieder mit dabei und ihr hoffentlich auch und empfehlt uns gerne weiter und freuen wir uns auf jeden Fall und ja, würden in dem Sinne sagen, bis zur nächsten Staffel und vielleicht gibt es ja dazwischendurch auch noch was zu hören.
Bis dahin.
Bis Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.